Deutschlandfunk Nova.
Unsere eigenen Stars dürfen beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival natürlich nicht fehlen. Eine Stunde History hat sich auf den Weg nach Berlin gemacht und dem Publikum exklusive Einblicke in die Arbeit der Redaktion gegeben. Was im Kölner Studio alles so passiert und welche die Lieblingsthemen von Maike Rosenplänter, Dr. Matthias von Hellfeld und Markus Dichmann sind, hört ihr hier. Die dort entstandene Folge zur Bombardierung Dresdens 1945 bekommt ihr im normalen eine Stunde History-Feed.
Es ist ja nicht alle Tage, dass wir tatsächlich Publikum haben bei der Aufzeichnung unserer Sendung. Und deshalb wollen wir jetzt euch erstmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Diskussionen zu führen, Anregungen zu stellen und uns und unsere Experten hier ein bisschen besser kennenzulernen. Die meisten kennt ihr ja schon aus dem ersten Teil. Matthias von Hellfeld ist da, Nadine Kreuzzahler, Nora Lang und Matthias Neuzner. Wen ihr noch nicht kennt, das ist ganz außen Holger Klein. Er ist Radiomoderator und Podcaster. Unter anderem produziert er den Podcast Vrindt. Wer redet, ist nicht tot.
Da hätte ich mir mal schützen lassen sollen.
Ja, hättest du mal machen sollen.
Es gibt mittlerweile ein paar österreichische von der identitären Bewegung, die genau denselben Titel tragen.
Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja. Ja. Und in diesem Podcast, da stellt Matthias ja auch regelmäßig die Inhalte unserer Sendungen vor. Wir reden gleich nochmal ein bisschen über Podcasts im Besonderen und Allgemeinen. So, jetzt aber erstmal zurück zu euch und zu Markus. Mit der Bitte, uns alles anzuvertrauen, was euch noch auf der Seele brennt. An Fragen, an Diskussionen, was auch immer. Ich sehe hier vorne direkt eine
Hand. Ah ja, da. Erste Reihe, ich komme. Hätte ich mich gar nicht auf den Weg machen brauchen. Du bist die?
Uta.
Was möchtest du gerne wissen, Uta? Oder sagen?
Ich würde gerne wissen, wie das Team zusammengekommen ist zu dem Podcast und wie ihr die Experten aussucht.
Gute Frage.
Ja, jetzt guckst du mich wieder an, ne? Okay.
Ich kann es auch jetzt.
ja,
es
also,
trug sich zu.
Es war der Eins. Nein, also es ist ganz einfach eigentlich. Wir sitzen einmal im Jahr zusammen und suchen uns 52 Themen aus, nämlich pro Woche eins. Und diese Themen haben immer einen Anlass und einen Ansatz. Einmal muss es irgendwie im Fünfjahresrhythmus rückwärts gehen. Also so ein bisschen ein Kriterium darstellen, dass wir nicht andauernd dasselbe machen. Und das zweite Kriterium ist, es muss irgendetwas mit uns beiden zum Beispiel zu tun haben, ja, mit Holger und mir. Und wir müssen einfach erklären können, was Geschichte mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Und euch und uns gemeinsam erklären, dass wir zwar biologisch ein Zufall sind, ja, weil deine Eltern hast du dir nicht aussuchen können, aber du stehst in einer langen Kette von Kultur, von Politik, von Entscheidungen rechtsrum oder linksrum oder das zu machen oder das zu lassen. Und da gibt es hunderte von Beispielen, die einfach erklären, wir stehen auf den Schultern unserer Vorfahren. Und wenn das richtig sein sollte, dann stehen unsere Kinder auf unseren Schultern. Und dann ist mit der Sendung verbunden, die Metaebene nennt man das dann wohl, uns allen klarzumachen, wir müssen uns kümmern. Wir dürfen nicht einfach nur zugucken. Sonst machen nämlich andere die Geschichte von morgen, also die Politik von heute. So, und dann habe ich das Problem, dass ich manchmal bei Themen ein bisschen verzweifle. Und dann suche ich halt Professoren oder Professorinnen und die sagen mir, das ist ja toll, dass sie das machen, aber ich kann das nicht. Oder es gibt Leute, die am Telefon das total super erzählen, aber dann, wenn das Telefon auf Live-Schaltung steht oder auf Aufzeichnung, dann ganz dröge sind. Also es ist manchmal ein bisschen kompliziert, manchmal geht es super schnell. So, und dann sitzen wir zu dritt im Studio und wir haben natürlich ganz großartige Hilfe von unseren Kollegen aus der Produktion und aus der Technik im Deutschlandfunk. Und dann basteln wir im Grunde genommen so eine Sendung zusammen. Also wir führen drei Experteninterviews. Manchmal haben wir an einem Tag zu fünf Themen fünf unterschiedliche Gäste, weil einfach es terminlich nicht anders geht. Das ist eine große Herausforderung für die Moderatoren. Und wir kriegen Beiträge zugeliefert wie den von Nadine heute. Der wird irgendwo gemacht, also weil nicht alle Autoren in Köln sind. Und das wird dann irgendwann sozusagen unsere Sendung, also unser Podcast. Und dann schmeißen wir ihn auf den Teller und euch in die Ohren und kriegen wirklich sehr, sehr viel Feedback. Sehr viel Lob und sehr viele Vorschläge, was wir auch noch alles machen können. Und es ist wirklich so, dass wir die aufnehmen, in einen Topf schmeißen und wirklich bedenken, bis hin, dass wir auch schon mal jemanden aus unserem Publikum in der Sendung drin hatten. Also der war dann Psychologe und hat uns was erklärt, wo wir immer dran gescheitert sind. Also wir sind auch für die Kommunikation mit euch offen und freuen uns darüber.
Da ganz kurz als Anmerkung, Matthias hat eben unsere wunderbaren Techniker und Technikerinnen erwähnt. Wir haben zwei heute Abend hier, die uns unglaublich auch bei den History-Sendungen geholfen haben, die ganz oft mit uns im Studio sitzen und teilweise verzweifeln daran, was wir da immer an Anforderungen haben und an kleinen Sachen. Und da nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von unserer Seite. Ohne euch wären wir echt aufgeschmissen. Dann zurück zu dir. Hat es deine Frage beantwortet? Ja. Weitere Fragen?
Oh, da war zuerst. Ich komme gleich auch noch zu dir. Steffi und Irina sind das übrigens aus unserer Technik. Die haben sich nochmal, kommt, klatscht doch nochmal für die beiden. Die sind so selten. Boah. Jetzt habe ich mir eigentlich von allen den blödesten Weg ausgesucht. Sehr gut gemacht, Herr Dichmann. Hallo, du bist die?
Ich bin Lisa.
Wie?
Lisa.
Lisa. Was möchtest du wissen?
Ich möchte wissen, beziehungsweise ich möchte anmerken, der Dresdner Matthias hat vorhin was angesprochen, was mir so ein bisschen durch den Kopf ging, seitdem ihr das Thema angekündigt habt, nämlich den Erfolg der Nazi-Propaganda als Wurzel dafür, dass wir heute immer noch über Dresden so sprechen, wie wir sprechen. Und meine Frage an euch ist im Kontext dieses ja sehr besonderen eine Stunde History, abgesehen vom 13. Februar, der naht. Warum sprechen wir hier über Dresden und nicht zum Beispiel über Warschau 44 oder andere Bombardements, die Städte dem Erdboden gleich gemacht haben? Dankeschön.
Jo, sehr gute Frage, Lisa. Na, was sagt er?
Soll ich jetzt sofort antworten? Also die Antwort ist relativ einfach. 44 ist kein rundes Datum. Und 45 wohl. Und im Übrigen ist es heute 75 Jahre her und deswegen nochmal mehr Anlass, dieses Datum zu nehmen. Und weil es eben so eine starke Symbolkraft hat und weil wir an diesem Beispiel Dresden, wenn ich das mal so etwas despektierlich sagen darf, viel mehr darstellen können als nur in Anführungsstrichen gesagt die Bombardierung dieser schönen Stadt. Sondern den Umgang mit Geschichte, die Erkenntnis, dass sie uns unentwegt einholt. Die Frage können wir klären und haben das ja auch versucht anzusprechen, wie man damit umgehen sollte mit diesem schrecklichen Ereignis. Und deswegen finde ich, ist das Nachdenken gerade über Dresden sinnvoll. Aber selbstverständlich werden wir auch irgendwann einmal über eine Bombardierung einer anderen Stadt berichten oder uns damit beschäftigen, wenn es irgendwie einen bestimmten Anlass gibt. Aber das ist jetzt wirklich dem Anlass geschuldet und das hat überhaupt keine politische oder ideologische oder historische Sonderstellung gerade jetzt dieser Stadt, sondern das ist das Ereignis. Und da haben wir gesagt, das ist gut, jetzt können wir das endlich machen, weil jetzt gerade das Datum sich zum 75. Mal jährt.
Darf ich vielleicht unter uns, Matthias, da noch aus einer Dresdner Perspektive auch kurz spiegeln? Also die Frage finde ich absolut plausibel. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns in Dresden auch stellen. Also warum erinnern wir denn Jahr für Jahr? Andere Städte machen das ja auch nicht. Ne? Also allein die Tatsache, dass man eben durch kontinuierlich über 75 Jahre hinweg fortgesetzte politische Inanspruchnahme zu einem Geschichtssymbol geworden ist, verpflichtet ja nun nicht notwendigerweise, das eben Jahr für Jahr fortzusetzen. Aber das ist kein Verdienst der Dresdner, sozusagen so herausgehoben zu sein. Das hat auch nicht mit einer besonderen Lamorianz irgendwo durch der Stadtbevölkerung zu tun, die nun sozusagen nur das eigene Leid sieht und anderes nicht wahrnimmt. Wir sind, und da sind wir wieder in dieser sozusagen zentralen Erklärungslinie, wir sind es einfach gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir dieses Symbol und jedes Geschichtssymbol ist quasi, wenn man das als Bild beschreibt, im Inneren hohl. Es kann quasi mit nahezu jeder beliebigen Deutung versehen werden. Und wenn wir das nicht selber tun, dann machen das andere für uns. Und das erleben wir Jahr für Jahr und insofern sind wir gezwungen, auch in Dresden uns mit diesem Tag weiterhin auseinanderzusetzen. Und das wird uns umso besser gelingen, je klarer sozusagen unsere Strategien im Umgang damit sind und je glaubhafter unser Umgang auch damit ist. Also nicht allein in Worten, nicht allein in Symbolen, sondern eben auch in Taten.
Und Lisa, mir ist noch eingefallen, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben auch die Sendung zu Guernica gemacht, ne? Also dem deutschen Luftangriff auf das spanische kleine Städtchen noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die ist vielleicht auch interessant für dich. So, du bist der?
Ich bin Ronny.
Hey, ach Ronny, wir kennen uns sogar, wir sind mal gerade auf. Reporterkollege. Ronny, was möchtest du wissen?
Ja, ich möchte zum einen wissen, dieses Thema liegt uns ja vielleicht kulturell oder auch historisch nah aus unserem Land. Es gibt Themen, die sind uns ganz weit fern, Lateinamerika oder Australien, wie auch immer. Wann beginnt da die Recherche? Wie findet man da Quellen? Man weiß ja nicht, wer ist zuerst der Nummer 1 Historiker. Das zum einen, wann beginnt die Recherche? Wie verdichtet man das? Und zum zweiten vielleicht, was sagen denn die sogenannten Elfenbeinturm-Historiker, die ja damals als Guido Knopp losging, man soll das nicht so gerne mit der Bevölkerung allgemeiner. Und jetzt gibt es welche, die sagen, das ist uns vielleicht ein bisschen zu einfach, ja, kurze Sprache und oder schätzen die das auch, dass man das da mit einem breiteren Publikum zukommen lässt?
Also diese Kategorie Historiker gibt es und es hat auch tatsächlich einen gegeben in den 4 Jahren, der gesagt hat, das mache ich nicht. Aber es war nur einer. Wir brauchen jedes Jahr 150. Also ist die Quote relativ gut. Das Gegenteil ist häufiger der Fall. Es freuen sich die Leute, dass sie endlich damit sozusagen an ein Publikum geraten. Also wir haben neulich eine Mail zurückbekommen von einem Professor, da weiß der Markus noch mal genau, welches Thema das war. Irgendwas.
Kleopatra. Es ging um die Ptolemäer.
Ja? Keiner weiß, was die Ptolemäer sind. Erst seitdem ihr die History-Sendung über Kleopatra gehört habt, wisst ihr, wer das ist. Und der hat eine Mail zurückgeschrieben, endlich! Ja? Ruft mal einer an und will das wissen, was ich hier die ganze Zeit mache. Und dann habe ich gesagt, hören Sie, Sie kriegen jetzt von mir 10 Minuten und dann erzählen Sie uns das und wir finden das total geil, weil das nämlich keiner weiß. Ja? Wir befinden uns in Ägypten. So, und insofern ist die Quote A der Professoren, die diese Sendung kennen, wird wirklich jeden Tag höher. Die kriegen das meistens über ihre Kinder oder Studenten mitgeteilt. Das Zweite ist, wir alle kriegen hinterher Lob von denen auch durchaus. Das ist aber toll geworden. Wie tief das geht, ist ja irre. Das heißt, es ist genau der Punkt damit erreicht, sozusagen aus diesem verdammten Elfenbeinturm rauszukommen, weil nämlich, ich sage euch das mal so unter uns, ja, Wissenschaft ist völlig Pillepalle, wenn sie nicht zu uns kommt. Da irgendwo sitzen und sich was ausdenken, das ist toll, ja. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen ja was damit machen. Es muss ja, ist ja, ich meine, wir bezahlen die auch alle, die Professoren. Also ist das Wissen, dass die sich da raufhauen und was sie da rauskriegen, muss auch irgendwie zu uns kommen. Aber wenn sie so eine Palte lesen über 3 Tage im 30-jährigen Krieg, das macht kein Mensch. Ja, aber wenn man den Autor dazu kriegt, zu sagen, wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem 30-jährigen Krieg und diesem verdammten Krieg in der arabischen Welt heute? Und du hast 6 Minuten Zeit, mir das zu erklären, dann machen die das.
Münkler meinst du?
Ich meine Herrn Münkler. Und insofern gibt es immer mehr Leute, die das total gerne machen. Und deswegen ist das eigentlich kein Problem. Es wird schwierig, und da sitze ich zum Beispiel gerade dran. Ich sage euch jetzt, ob es die Sendung gibt, weiß ich noch nicht, aber ich versuche es. Die Reise von Thor Heyerdahl mit der Ra 2. Da hat Warren Papyrus Boot. Damit ist der gefahren. Und jetzt suche ich händeringend Leute, die mir das erklären. Ja, ich finde das total spannend. Experimentelle Archäologie ist total toll. Aber es ist nicht so reich gesät. Also schwierig.
So, und das beantwortet im Grunde auch so ein bisschen den ersten Teil deiner Frage. Wie lange dauern Recherchen zu Themen, die nicht so nah sind? Bei Matthias ist es eher nicht geografisch gelegen, sondern thematisch. Also das hat man ganz wunderbar gemerkt an der Sendung über Marvel Comics. Das war halt einfach
das Schöne,
nicht sein
Das Schöne an euch beiden ist, ja, ihr haut nicht immer nur auf meinem Alter rum. Das ist schon Frechheit genug. Jetzt probelt mir ja noch das rein, nur weil ich keine Comics kenne und ich eine schlimme Kindheit hatte. Das finde ich jetzt wirklich
Armer
nicht schön.
Matthias. Also die Recherche dauert bei manchen Themen länger als bei anderen. Es sind oft Themen, die einem selbst nicht so gelegen sind. Bei Australien, das ist eines meiner Lieblingsländer, da wäre ich wahrscheinlich mit der Recherche deutlich schneller fertig als Matthias. Nicht so wie er bei den Comics, aber da müssen wir halt durch.
Naja, also ich sag mal so, wenn du alle Stunden zusammenzählst, eine Woche, also du bist schon die Woche, also das ist mein Job. ich mache diese Sendung, also ich bin bei jeder Sendung beteiligt und das ist mein Job. Und das dauert mal mehr, mal weniger, aber im Schnitt würde ich wirklich sagen eine Woche, weil du musst unendlich viele Mails schreiben, du musst unendlich viele Telefonate führen mit Sekretariaten, weil der Herr Professor an dem Tag nun doch leider gerade nicht kann. Oder es beliebt ihm zu Hause zu arbeiten und ich rufe ihn im Institut an. All solche Dinge passieren unentwegt und insofern ist das schon so. Und ich muss natürlich auch sehr viel einfach Text aufschreiben und wir müssen uns briefen, also wir müssen einfach uns austauschen über diese Sendung. Die klingt nur deshalb so, wie sie klingt, weil wir vorher drüber reden. Und da wir das jetzt schon 3,5 Jahre machen, kriegt man eine gewisse Routine da rein natürlich, das ist auch klar. Und wir überlegen auch immer, wie man das verändern kann und wie man es noch ein bisschen anders machen und so weiter. Aber insgesamt würde ich mal sagen, eine Woche.
Für uns, ich spreche jetzt einfach mal für Markus mit, in der Hoffnung, dass das bei ihm auch so ist, ist es ein Ticken weniger, weil Matthias halt einfach die Bärenarbeit leistet mit dieser ganzen Vorrecherche und der Recherche von Experten und dem Ausarbeiten von diesen, wie wir es nennen, Sidekicks, also den Gesprächen zwischen ihm und uns. Bei uns sind es 2 bis 3 Tage Vorbereitung, beziehungsweise Vorbereitung und Aufnahme, heißt ein Tag Recherche, was ist eigentlich das Thema, worum geht's? Manchmal dann eben, je nachdem, wie lange die Recherche dauert, noch einen Tag Vorbereitung mit Schreiben und einen Tag produzieren. Interviews führen, unsere Aufnahmen und sowas. Also es ist, wir haben noch Jobs nebenher, noch andere Sachen im Radio, aber es ist schon zeitaufwendig. Fragen beantwortet? Andere Fragen noch an uns, an die Experten? Hier vorne ist noch
eine. Hier hinten gab es auch eine Frage. Ein junger Mann, der gerade sich total gefreut hat, als das Wort experimentelle Archäologie fiel. Habe ich das richtig gesehen? Da hast du so innerlich Yes gesagt. Kann das sein?
Ich glaube, Thor Heyerdahl dachte ja wirklich, wollte ja, glaube ich, wirklich beweisen. Ich glaube, das war mit seiner zweiten Reise, dass das Pyramidensystem aus Ägypten nach Mesoamerika gekommen ist. Ich glaube, das war seine Idee mit der Ra 2.
So, Matthias, da haben wir unseren Experten für die Sendung gefunden. Easy peasy.
Darum ging es mir.
Du willst was? Nimm doch mal das Mikro ran.
Ja, genau. Darum ging es mir eigentlich auch gar nicht. Mir ging es noch um einen Aspekt, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, jetzt bei dem Thema Bombardierung auf Dresden. Die Strategie der Alliierten war ja, wie wir das bereits festgestellt haben, sozusagen einmal gegen die Zivilbevölkerung und einmal gegen die Wirtschaft gerichtet. Und wie wir bereits festgestellt haben, beides hat nicht funktioniert. Das hatte auch einen Grund, denn die Luftabwehrkapazitäten der Nazis waren gar nicht so schlecht, wie man sich das vorstellt, sondern schon früher hat die politische und militärische Führung entschieden, besonders nach Hamburg, nach Gomorra, dass es viel einfacher wäre, wirtschaftliche Ziele zu schützen als Menschen. Städte in ihrer Fläche zu schützen, ist nahezu unmöglich. Das hatte Hamburg 1943 die Nazis gelehrt. Militäranlagen zu schützen, funktioniert relativ gut. Das sieht man daran, erstmal 1944 ist das Jahr, in dem die deutsche Kriegswirtschaft ihren größten Ausstoß hat. Und 1945 nach dem Krieg sind noch, da kann man sich jetzt über Zahlen streiten, sind aber noch fast 90% der Industrieanlagen intakt. Das hat sehr gut funktioniert. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Schweinfurt. Die Amerikaner haben fast eine ganze Luftflotte verloren bei dem Versuch, diese Stadt zu die Industrieanlagen dort zu bombardieren. Das wiederum führte übrigens dazu, jetzt komme ich zum Punkt, dass es viel schlechter. Keine Frage, das ist nur eine Feststellung, die vielleicht zu einer Diskussion führt. Dadurch wurde es auch viel schlimmer für die Zivilbevölkerung, weil sie halt viel weniger geschützt wurde. Diese ganzen massiven Bombardierungen mit diesen unglaublich vielen Toten waren halt auch nur aufgrund dieser Strategie möglich. Beide Strategien sind halt gescheitert und trotzdem, trotz dieses ganzen Leidens und dieser ganzen Katastrophen, hat die Bevölkerung bis zum Ende dem Regime die Treue gehalten. In nicht einer einzigen Stadt, weder in Dresden noch in irgendeiner anderen Stadt, ist es zu Aufständen gekommen oder hat man in irgendeiner Weise versucht, gegen die Verantwortlichen vorzugehen. Mein Großvater ist nach der Bombardierung von Dresden, der war da in der Nähe, in den Zug gestiegen und ist an die Ostfront gefahren und hat da weiter gekämpft. Also das Scheitern der Strategie der Alliierten ist wirklich kein wunderschönes Zeugnis für das, was die Deutschen da bis zum Schluss halt auch gemacht haben. Das ist einfach nur so ein Aspekt, der mir ein bisschen zu wenig dabei rausgekommen ist.
Danke dir.
Ja, also vielleicht darf ich das kurz fortsetzen einfach. Vielleicht auch ein bisschen relativieren. Also ja, das stimmt. Gleichwohl Also gerade im Falle von Dresden, in dieser stark gefassten Symbolerzählung, ist ja immer dieses Adjektiv sinnlos benutzt worden. Sinnlos, jetzt auch in einem militärtechnischen, militärstrategischen Sinne, waren diese Angriffe natürlich überhaupt nicht. Und sie hatten ihre Auswirkungen. Sie hatten sie auch im Falle von Dresden. Dresden als Rüstungsstandort, immerhin die sechstgrößte Industriestadt des Dritten Reiches, einer der größten Garnisonsstandorte, funktionierte nach diesen Luftangriffen nicht mehr. Und nachdem am 17. April 1945 ein weiterer amerikanischer Luftangriff die Eisenbahnanlagen traf, fuhr auch keine Lok und kein Güterwagen mehr durch Dresden. Also Wirkung hatte das durchaus, aber richtig ist natürlich, dass eben dieser moralische Effekt, quasi die deutsche Bevölkerung zum Aufgeben zu bringen durch diese permanente Bedrohung, auch aus der Luft und vor allem aus der Luft. Es war der 100. Luftalarm am 13. Februar in Dresden. Das heißt, 100 Mal war man bereits in den Jahren davor in die Keller gegangen und beim 100. Mal fielen dann auch Bomben. Aber eben dieses Kalkül, das ist tatsächlich nicht aufgegangen und im Falle von Dresden ist das eindrücklich zu illustrieren. Noch die zerstörte Stadt wurde dann im April, als die Fronten von beiden Seiten die Stadt drohten zu erreichen, zur Festung erklärt. Die Dresdnerinnen und Dresdner haben kilometerlange Panzergräben ausgehoben und es war tatsächlich die allerletzte Nacht des Zweiten Weltkrieges, die vom 7. zum 8. Mai 1945, als die Rote Armee dann Dresden befreite. Und noch in dieser letzten Nacht sind mehr als 200 sowjetische Soldaten bei der Einnahme von Dresden getötet worden. Also man hat tatsächlich bis zum Schluss weitergekämpft.
Ich würde vorschlagen, wir machen hier ganz kurz noch einen Schnitt. Ihr habt noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde nur gerne tatsächlich Holger mal zu Wort kommen lassen und ein bisschen allgemeiner über Podcasts sprechen mit ihm. Mit der ersten Frage, warum überhaupt boomen Podcasts gerade so dermaßen?
Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich wahrscheinlich die Rente durch, weil ich dann genau in die richtige Marktnische hinein veröffentlichen würde. Weil sie es können, also weil es funktioniert jetzt, weil eine kritische Masse an Menschen begriffen hat, was das überhaupt ist und wie man es überhaupt nutzen kann. Ich glaube, da musste einfach so eine Schwelle erstmal überschritten werden. Also in der Nische machen wir das schon seit 10 Jahren, aber die Schwelle in die Masse musste einfach nur mal überschritten werden. Und die konnte halt überschritten werden, weil es klingt etwas despektierlich, weil ihr ja Hörfunk seid, ich ja mitunter auch, aber weil das Radio eigentlich dazu verdammt ist, den ganzen Tag nur Mist zu senden. Das liegt daran, dass das Radio ein Massenmedium ist, das heißt, ich muss alle gleichzeitig ansprechen. Das heißt, ich kann nicht irgendeine Sendung oder irgendeinen Inhalt veröffentlichen, wie jetzt zum Beispiel die Bombardierung Dresdens, ohne dass ich gleichzeitig eine Mehrheit der Hörerschaft verliere, weil zu jeder gegebenen Zeit ist immer eine Mehrheit der Menschen gegen das, was gerade im Radio läuft. Das heißt, das Radio hat sich über die Jahrzehnte dahin entwickelt, dass es, ja, man sagte schon, keine Abschaltimpulse setzen möchte. Habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, die beim Radio arbeiten. Das heißt, das Radio ist nicht bemüht, Interesse an sich selbst zu wecken, sondern es ist bemüht, die Menschen nicht abzuschrecken. Also bloß kein Umschaltimpuls. Da ist jetzt Nova nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, aber ihr seid halt auch nicht das Radio in einer solchen Form oder auf einem solchen Verbreitungsweg als Massenmedium wie alle anderen, die auf UKW zu hören sind. Und wenn Radio dann doch mal hingeht, und das macht es ja durchaus, Blauer Deutschlandfunk, bestes Beispiel, kannst ja mal den ganzen Tag durchhören, da wirst du ja irre von. Ne? Aber es ist halt trotzdem interessant, aber trotzdem sind, weiß ich nicht, 80% dessen, was ich da höre, sind Sachen, die mich zu dem gegebenen Zeitpunkt überhaupt nicht interessieren. Wenn der Hintergrund läuft, bin ich aber nicht zu Hause am Radio oder im Auto am Radio, also freue ich mich, dass ich den runterladen und hinterher hören kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick. Also das Massenmedium, das ist wie überall, wo auf Masse produziert wird, das Massenmedium lässt eine derart groß oder viele derart große Nischen, dass wir freien Produzenten und kleinen Produzenten da einfach sehr gut rein können, ist wie beim Supermarkt auch. Je größer die Discounter werden, je weiter verbreitet die Discounter werden, desto mehr kleine Brotmanufakturen und Ähnliches gibt es. Und die können plötzlich davon leben, die sind erfolgreich und wachsen.
Ja, aber viele Podcasts, die heutzutage produziert werden, sind ja so Nischenprogramme. Also wir sind ja im Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Und da habe ich letztens mal die Liste durchgeguckt und war als Hundebesitzerin sehr erstaunt, dass es einen Hunde-Podcast von irgendeiner Tiertrainerin gibt. Das scheint mir ein Nischenprodukt zu sein.
Bist du sicher? Also, Wie viele Hörer willst du denn?
So. Naja, da bin ich verwöhnt tatsächlich durch eine Stunde History. Aber damit kommen wir dann im Grunde auch direkt schon zu meiner Frage. Ist es, der Vorteil von einem Podcast ist, eben auch solche kleinen Themen aufzugreifen, kann man dann sowas Kompaktes, sowas Großes wie Geschichte in einem Podcast bearbeiten?
Ja, wo denn sonst? Also das ist ja, wer erinnert sich an seinen Geschichtsunterricht? Wie war das? Nee, andersrum, bei wem war es super? Hände hoch. Ja. Eins, zwei, drei, fünf, acht, zehn, wow. Zwölf. Ja. Es ist offensichtlich nicht möglich, in einem vorgefertigten Format Geschichte zu vermitteln. Oder das war zumindest offensichtlich nicht möglich. Ihr habt es geschafft, das irgendwie hinzudrehen, das doch in irgendeine Form zu packen, die ja doch immer gleich ist, weil ihr eine bestimmte Sendezeit, ein bestimmtes Sendeformat habt. Natürlich ist es möglich, Geschichte zu vermitteln, weil das liegt ja schon im Wort. Was machst du im Podcast? Du erzählst Geschichten. Und Menschen sind ja die Geschichten, die sie sich einander erzählen. Und wenn du dann auch noch jemanden dabei hast, der die Geschichten von früher noch mal wiedergeben kann, die man selber nicht erlebt hat, was kann dir Besseres passieren? Und ich glaube so, dass gerade Podcasts gut dazu sind, Geschichte zu erzählen. Weil? Das sehen wir ja jetzt schon. Ihr habt unfassbar viel Zeit. Also ich arbeite beim RBB noch. Wir machen da eine aktuelle Nachmittagssendung, ein Magazin. Unsere Interviews sind zwischen 4 und 5 Minuten lang. Das ist maximal unbefriedigend. Für uns Macher ist es maximal unbefriedigend. Für die Hörerschaft ist es auch maximal unbefriedigend.
Und das ist noch lang.
Das ist noch lang. Immer wenn wir da einreihen und sagen, ja, wir haben noch 4 bis 5 Minuten Zeit. Mensch, das ist ja großzügig bei Ihnen. Jetzt habt ihr unfassbar viel Zeit, habt euch, ich weiß nicht, wie lange haben Sie geredet? 20 Minuten? Bestimmt, war bestimmt 20 Minuten Platz. Und es hat immer noch nicht gereicht. So, das heißt, ich suche mir doch irgendein Format oder irgendeine Möglichkeit, dieses Gespräch nicht 20 Minuten, sondern 2,5 Stunden lang zu machen, bis wirklich alles gesagt ist. Und die einzige Möglichkeit, das zu veröffentlichen, habe ich halt, dass ich es als Podcast veröffentliche oder irgendwo auf irgendeinem Nischenplatz. Die lange Nacht im Deutschlandfunk. Aber selbst da kommt dann wieder einer und sagt, nein, da muss aber auch noch klassische Musik dazwischen laufen oder so. Also ich halte Podcasts für solche Sachen, überhaupt Wissenschaftskommunikation für das Perfekte, für den perfekten Kanal.
Nadine, du bist einer von denen, die Geschichten... Entschuldigung?
Ich war gerade überrascht.
Die diese Geschichten erzählt, die uns mitnimmt in die Welt, in das Thema, das wir in der Sendung bearbeiten. Wie bist du jetzt für diese Sendung an deinen Beitrag rangegangen?
Also das, was ich immer zuerst mache, ist, ich gucke erstmal ins Netz und gucke halt, gibt es da zum Beispiel irgendwelche Artikel, die geschrieben werden, gerade beim Thema Dresden, gibt es ja zu jedem Jahrestag auch wieder mehrere Artikel und dann ist man halt gleich schnell drin in diesen verschiedenen Polen und Spannungsfeldern, die es da so gibt. Und dann bin ich tatsächlich in die Staatsbibliothek gelaufen und habe mir Bücher ausgeliehen, weil ich mich einlesen wollte. Und habe dann also ganz viel gelesen, habe mir auch Bildbände ausgeliehen, um mir auch mal anzugucken, wie es dann aussah dann in Dresden nach diesen Angriffen. Und habe auch über die Erinnerungskultur gelesen und so weiter. Und das alles ist dann überhaupt nicht in den Beitrag gekommen. Aber es ist trotzdem gut, das alles zu kennen oder sich darüber zu informieren, weil man dann halt dran geht und selektiert. Also was erzählt man eigentlich? Man muss ja unglaublich verdichten. Es sind 5 Minuten, die wir halt Zeit haben dafür. Und dann muss ich mich halt entscheiden, okay, was erzähle ich eigentlich, was muss unbedingt rein und wie erzähle ich das jetzt? Und ich habe jetzt in dem Fall eben dann, weil es ja darum ging, wirklich in diese Nächte, in diese Nacht, in diesen Tag reinzugehen, mir überlegt, dass ich mir vor allem halt Augenzeugenberichte lese und heranziehe. Und wir haben ja beim Deutschlandfunk und auch überhaupt in der gesamten ARD auch das Glück, dass wir ein Archiv haben, ein Audioarchiv, ein Rundfunkarchiv. Und da habe ich mir dann ganz viel angehört. Also da gibt es halt sowohl Beiträge, Features und so weiter von anderen Kollegen und Kolleginnen. Aber es gibt eben auch Originalaufnahmen, weil die ARD ja auch mit dem Deutschen Rundfunkarchiv vernetzt ist. Und da kann man sich eben dann so Rundfunkkommentare von damals anhören oder eben die eine Frau, die im Beitrag zu hören war, das war eben auch eine Originalaufnahme, wurde nur, ich glaube, eine Woche nach den Angriffen interviewt und aufgenommen und habe die anderen Zitate, die ich verwendet habe, waren zum Beispiel aus einem Sammelband, Band, den hat die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung mal rausgegeben. Da waren ganz viele Augenzeugenberichte drin. Ja, und so sucht man sich das alles zusammen und überlegt halt, was muss rein. Also ich habe dann irgendwann auch festgestellt, ich wollte eben auch unbedingt erwähnen, dass, ja, dass eben auch noch Juden in der Stadt gelebt haben und dass es für die eben, wie gesagt, dann so schlimm, so schrecklich das halt war, eben dann doch auch eine Chance war, noch zu entkommen. Also da, genau, und so guckt man halt, was man reinpackt und wie.
So, dann gebe ich mal wieder zurück zu Markus. Das waren ja wieder einige Anregungen für neue Fragen. Habt ihr noch Diskussionsbedarf?
Das Stichwort Selektion macht mich jetzt auch fertig, weil da vorne hatten sich zwei Leute gemeldet. Du hattest dich gemeldet. Du aber auch, du auch. Oh Gott, ich stehe gerade am nächsten bei ihm. Machen wir das so. Hey, du bist der?
Robert, hallo. Also ich erröte innerlich ob der Naivität meiner Frage, aber müsste dieser schöne Podcast nicht eine halbe Stunde History heißen?
Er hat den Fehler im System. Er hat den Fehler im
System. Erstmal finde ich, ich erröte ob der Naivität meiner Frage die bisher beste Formulierung des Abends. Brauchst du nicht. Das ist völlig berechtigt, die Frage.
Ist eine vollkommen berechtigte Frage. Hören wir tatsächlich auch häufiger. Ist bedingt dadurch, dass wir ursprünglich in der Originalität ein Radiobeitrag, ein Radiostück sind. Und im Radio sind wir tatsächlich eine Stunde lang. Man mag es kaum glauben, aber da läuft dann halt keine Klassik dazwischen, sondern schöne Musik, die unsere Musikredaktion aussucht, die eben dazwischen gepackt werden muss, weil es das Konzept des Senders ist, dass wir Musik spielen. Sonst hätten wir sowas wie den Blauen Deutschlandfunk, wo kaum Musik spielt.
Außer tja. Dann richtig schlimm.
Und dann bleibt halt an Wortanteil, wie wir es nennen, 34, 35, 36 Minuten für den Podcast.
Ich habe da mal eine ketzerische Frage.
Ja, kannst du gleich stellen.
Ja, Schatz.
Ja, wir kennen uns schon ewig. Wir sind eigentlich verheiratet. Aber ja,
ich könnte sein Vater sein.
Ja, bei den Haaren auf deinem Kopf bestimmt. Also, die Erklärung lautet, im Podcast gibt es keine rechtliche Klärung über die Verwendung von Musik. Deswegen dürfen wir im Podcast keine Musik spielen, deshalb bleibt das Wort übrig. Aber es ist Abhilfe in Sicht. Also ich habe jetzt den offiziellen Antrag gestellt, dass wir ein bisschen länger werden und dass wir auch in der linearen Ausstrahlung im Programm von Deutschlandfunk Nova vielleicht auf ein bisschen Musik verzichten und dann robben wir uns allmählich an die eine Stunde ran. Im Maximalfall, sage ich gleich, wird es 57 Minuten sein, weil wir 3 Minuten Nachrichten haben. Das wird auf jeden Fall so bleiben, das steht im Rundfunkstaatsvertrag.
Ich wollte gerade fragen, seid ihr zufrieden damit, dass ihr euch als Radiosendung verstehen müsst? Aber die Frage hat Matthias gerade beantwortet.
Dann wieder an dich.
Demnächst in eurem Podcast-Feed 57 Minuten History. Neben mir sitzt...
Hi, ich bin Patrick. Ich habe eine Frage ganz im Sinne. Hier bin ich, Holger.
Wolltest du explizit den Holger fragen?
Nee, er hat so fragend geguckt.
Der guckt immer Fragen.
Links über mich geguckt. Wenn wir ganz im Sinne von eine Stunde History nach heute das Ganze transportieren und im Hinblick auf momentane Wahlergebnisse, ob das jetzt letztes Jahr Europawahl war oder sämtliche Wahlen in Deutschland oder aktuell ganz heute in Thüringen die Wahl war, oder heute nicht die Wahl, aber heute das Ergebnis, was ratet ihr, die Älteren, Entschuldigung Matthias, unter euch, jemandem wie mir.
Danke.
Es gibt manche Sachen sind Fakten.
Ja, das, Holger hat auch die große 5 davor stehen, habe ich gehört. Was ratet ihr mir? Ich bin 28 Jahre alt und ich kenne mich vielleicht mit Comics aus, aber ich habe keine Lebenserfahrung oder wenig. Was ratet ihr mir im Hinblick darauf, etwas zu verändern oder die Möglichkeit zu haben, etwas zu verändern? Ob es jetzt natürlich keine Aschlöcher wählen, keine Nazis wählen, keine, ob das jetzt die Überzeugung derjenigen ist oder ob es politische Opportunität ist, was ratet ihr mir?
Ich glaube, diese Frage kann Frau Lang tatsächlich am besten beantworten.
Also ich bin jetzt etwas unsicher. Ich kann sagen, also seit 25 Jahren, zum 50. Jahrestag fange ich mal lieber so an, da kamen viele Medien nach Dresden Und ich war eigentlich so etwas empört, dass man uns Überlebende so wenig beachtet. Und deshalb habe ich einen Aufruf in der Zeitung gestartet. Die Überlebenden sollen sich doch dorthin stellen, wo sie das erlebt haben, mit Kerzen abends. Und das haben wir auch gemacht. Und das war toll. Ja, während eben die Prominenz irgendwo die Gedenkveranstaltung zelebrierte, haben wir uns getroffen und wir haben gesagt, ja, wir sind doch eigentlich diejenigen, die etwas zu dieser Geschichte sagen müssen. Und wir wollen das immer so machen, aber wir wollen es natürlich, wir können es ja nicht immer auf der Straße machen. Wir werden immer älter, im Februar ist es kalt, es schneit. Und wir haben uns eine Schule gesucht und haben auch eine tolle Geschichtslehrerin gefunden. Und dort haben wir eben so wirklich eine aktive Zusammenarbeit entwickelt mit den jüngeren Generationen. Es waren ja jedes Jahr neue Schüler und ja, das hat sich eigentlich bewährt und es gab auch dann eben noch ganz andere Höhepunkte in unserer Arbeit, dass uns Überlebende von anderen Städten und das erste war die Stadt Guernica, die wurde ja als erste 1937 flächendeckend bombardiert und diese Stadt, also diese Überlebenden von Guernica, die haben mich eingeladen nach Guernica und das war natürlich ein ganz toller Höhepunkt und auch die Überlebenden von Coventry, die haben mich eingeladen und wir haben dann überlegt, was können wir denn machen und als wir in Frontal 21, damals war noch Theo Koldert, von Virlun erzählte, was also verschwiegen worden war, die Bombardierung von Virlun, die erste Stadt in Polen, am 1. September wurde sie flächendeckend bombardiert, so haben wir die Überlebenden von Virlun gesucht und seitdem auch eine enge Beziehung gepflegt und das war ja auch finanziell einigermaßen machbar für uns, weil ja Polen unsere unmittelbaren Nachbarn sind. Man muss das auch überlegen, die ehrenamtliche Arbeit, ja, ohne Geld ist auch nicht so einfach.
Aber was raten Sie tatsächlich der Jugend wie oder den jungen Leuten, wie mit der derzeitigen Situation umgegangen werden soll? Was kann man tun, um zu verhindern, dass sich wiederholt, was war?
Ja, also wir sind ja auch hier, um über die Friedenskultur in Dresden zu sprechen. Und ich bin eben sehr empört, dass als erstes in den Medien steht, drohen Krawalle am 13. Februar. Ja? Und da habe ich dem Oberbürgermeister geschrieben, also er soll erstens den Tag 13. Februar als Friedenstag proklamieren. Und das Zweite, und das, was eben sehr wichtig ist, Friedensgespräche führen an dem Tag und eben mit der Generation unser Wissen weitergeben, ja? Und Gedanken austauschen, also diese Gespräche vor allen Dingen mit jungen Menschen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das weitergeben und ja, ich glaube, das wäre eine tolle Sache, wenn er, dieser Oberbürgermeister, darauf eingehen würde. Aber ich habe ihn schon gesprochen und er hat gesagt, also jetzt zu diesem 75. Jahrestag noch nicht.
Ja. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das Beispiel Dresden wirklich für sehr beeindruckend finde, selbst wenn es hakt und wenn es schwierig ist. Aber es ist wirklich schon sehr gut. Es geht in anderen Städten nicht so gut. Aber wenn wir jetzt mal allgemein sagen, ich glaube, dass das Rückgrat unserer Gesellschaft einerseits natürlich Parteien, Verbände und sowas sind, wobei der Einfluss vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist. Aber das größte Rückgrat ist unsere Zivilgesellschaft. Das sind wir. Ja? Und wir müssen, in Köln sagt man dazu, der Arschhuh kriegen. Also wir müssen uns von unseren Stühlen erheben und tatsächlich demonstrieren, dass uns diese Gesellschaft etwas wert ist. Und das müsst ihr, das müssen wir machen. Das hat nichts mit Politikern zu tun, die können wir gerne dazu einladen, dass die schöne Reden halten. Ja, aber das ist unsere eigene Aufgabe. Und das kann auch jeder machen, an dem Ort, an dem er eben ist. Und wir müssen dafür eintreten, dass wir eine demokratische, eine offene, eine tolerante Gesellschaft sind und bleiben. Und wir müssen klar machen, dass alle Einflüsse, die das verhindern wollen oder verändern wollen, negativ verändern wollen, nicht in unserem Sinne sind. Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich wohl, weil es eben sehr viele Leute gibt, die auf den Leim der Populisten klettern und dann eben dort kleben bleiben, weil es ja so einfach ist. Ja, wenn wir einfach alle Ausländer rausschmeißen, dann gibt es eben keine Ausländer mehr, dann haben wir auch kein Problem in Anführungsstrichen mit Flüchtlingen, weil die alle weg sind. Nur die Frage, wo sie dann sind, die interessiert uns dann auch nicht mehr. Dann
die Frage wäre ja erstmal, ob wir überhaupt Probleme mit Flüchtlingen
haben. Nein. Es gibt diese, ich sage ja, die gehen denen auf den Leim und sagen dann, wir haben diese Probleme, weil viele Leute das so sehen, auch wenn es keine gibt, auch wenn es gar keine Flüchtlinge mehr gibt. Das ist ja noch, das kommt ja noch dazu.
Irgendeinen finden die immer, ne?
Irgendeinen findest du immer, genau. Aber du kannst das auch von den Flüchtlingen weg auf alle anderen Probleme legen. Und das, die Frage, wie ich sie gerade verstanden habe hier von der Ecke, ist ja, dass wir, und da fühle ich genauso, wie der eben die Frage gestellt hat, Sorge haben sollten um die Pluralität in unserer Gesellschaft, um die Toleranz, um den Gemeinschaftssinn und ich sag mal, den Willen der Mehrheit jedenfalls, diese Gesellschaft am Leben zu halten. Und da müssen wir wirklich, und da ist heute die Entscheidung in Thüringen oder das, was da passiert ist, so ein ganz, ganz kleiner Zipfel, der aber tiefgreifende Wirkung haben wird, weil damit ein Rubikon sozusagen überschritten ist, eine Grenzlinie überschritten wurde. Und das wird sich sicher zeigen und das werden wir noch, da werden wir noch lange drüber nachdenken. Aber man muss jetzt nicht gleich, sagen wir mal, ganz große Geschichten machen. Man muss nicht sagen, ich muss jetzt dicke Bücher schreiben oder ich muss, was weiß ich, die Weltrevolution anzetteln, sondern man kann das tatsächlich auch bei sich in der näheren Umgebung machen. Und wenn dort überall Zellen entstehen würden, die dieses System am Leben halten, mit neuen demokratischen, pluralen, toleranten Inhalten füllen, dann kann uns eigentlich nichts passieren. Wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, dass dann irgendeiner von außen kommt und sagt, jetzt wollen wir das mal umdrehen hier, weil es doch so einfach ist, wenn wir das tun.
Du sagtest, man kann zwar Politiker einladen, aber ansonsten bräuchte man die nicht unbedingt. Dem würde ich widersprechen. Also wir haben es gerade von Frau Lang gehört. Am Ende ist es dann doch der Bürgermeister. Am Ende ist es dann doch die Politik, die hier für Veränderungen sorgt. Also so funktioniert halt auch die parlamentarische Demokratie und das finde ich auch sehr wichtig. Nur welche Art die Veränderungen sind oder welche Art die Machtverhältnisse im politischen Betrieb sind, ist fast zu 100% abhängig vom gesellschaftlichen Klima, in dem diese Politik existiert. Das heißt, solche Phänomene wie die AfD können nur in eine derartige Größe kommen, wenn die Gesellschaft auch ein derartiges Bett diesen Phänomenen bereitet. Und ich würde antworten, lernen, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet und wie Matthias sagt, steh auf, wenn jemand Unsinn redet und stell das klar. Und pick your fights, ansonsten bist du ganz schnell der Klugscheißer und dir hört keiner mehr zu.
Zurück an dich, Markus.
Ja, hallo, du bist sie?
Victoria.
Victoria, schieß los.
Ja, das nehme ich. Ich hatte eine Frage an die Frau Langen. Ich hatte das Gefühl, ja, sie hat vorhin so sehr mitreißend von ihrer Geschichte erzählt, aber ist nicht ganz fertig geworden. Ich frage mich, warum die Frage nicht gleich als allererstes kam, aber mich würde interessieren, wie es denn zu Ende ging. Haben Sie Ihre Familie noch wieder getroffen?
Ja, das ist schon auch interessant. Also ich beim dritten Angriff, da waren wir dann in einer Schule, die war umfunktioniert zu einem Hilfslazarett. Und dort haben wir den dritten Angriff überlebt in dem Keller. Im vergangenen Jahr, das hängt auch wieder jetzt zusammen mit unserer Arbeit mit Schülern, war ich in diesem Gymnasium und ich bin mit den Schülern in den Keller gegangen. Und das war interessant, also wie ich dort die Treppe runterging. Da fiel mir ein, dass ich immer geträumt habe von Treppen, die ich runtergerannt bin. Und das waren eben diese ganzen Angriffe, wo, wenn eben die Sirenen heulte, man ist immer in den Keller gerannt. Und in dieser Schule, Sie müssen sich vorstellen, also das waren ja alles auch Verwundete, Verletzte. In der Schule ist ja kein Lift oder irgendwas. Also wie die dort die Treppe sich runtergewälzt haben, dieses Bild, ja. Und wir ja auch darunter. Und dann haben wir noch drei Kinder aus unserem Haus getroffen. Die waren von 2 bis 11 Jahre alt. Also wie war, die hatten auch ihre Mutter in diesem ganzen Tohuwabohu verloren. Und da waren wir dann 5 Kinder. Und wir haben aber unsere Eltern wiedergefunden. Und ich konnte auch die Kinder zu ihrer Mutter bringen. Also ja. Und den nächsten Angriff, den habe ich mit meinem kleinen Bruder im Wald erlebt, da hatten wir keine Angst mehr.
Und das war's Ende. Eltern, haben Sie die wirklich nie wieder gefunden?
Ja, mein Vater, der hatte uns gesagt, wenn wir uns also trennen müssen, dann treffen wir uns, versucht aus der Stadt zu fliehen und wir treffen uns dort und dort. Das war ein Gartengrundstück von meinem Großvater und dort sind wir hingegangen. Also ist eigentlich ein glücklicher Ausgang der Geschichte. Und wie wir dort ankamen, meine Eltern hatten natürlich verzweifelt uns gesucht und sind immer wieder da zu diesen Ruinen hingelaufen. Und wie wir da ankamen, das war also dann am 15., wo dieser nächste Angriff war. Und da kamen sie aus so einem Waldweg raus. Und meine Mutter, die ist gleich auf den Waldboden hingefallen. Und ja, die konnte uns jetzt nicht umarmen oder irgendwas. Und hinter ihr, da kam die Frau von den drei Kindern, die hatte die verloren, weil sie noch zwei hatte, eins auf dem Arm und das andere an der Hand. Und die kam und sagte zu meiner Mutter, ja, du hast deine Kinder wieder, aber wo sind meine Kinder? Und das war eben dann das glückliche Ende, dass ich sagen konnte, ihre Kinder, die leben auch. Ne? So, ja, war ein glücklicher Ausgang.
Das heißt, Sie haben Ihre Eltern wiedergefunden?
Hier gab es noch eine Frage.
Gebe an dich wieder.
Du bist sie?
Hi, Nathalie. Ich bin Pauline und ich bin sehr dankbar für heute Thema. Hat mich sehr bewegt, wie in unserer Schule, im Unterricht, Geschichte, lernen überhaupt nicht diesen Sichtpunkt, deutschen Sichtpunkt. Und ich bin sehr bewegt, dankbar für Zeitzeugin-Bericht und ich würde vielleicht bitten, um eine Minute Stille vor diese Opfer in Dresden.
Habt ihr denn noch weitere Fragen? Da ist noch hier vorne ist noch.
Aber es gibt noch einige.
Es gibt noch einige.
So, du bist der?
Nikolas nochmal, genau. Erstmal wollte ich... ja, richtig, alles gut. Genau, erstmal wollte ich nochmal sagen, also vielen Dank sagen überhaupt für den Podcast. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Informationen in Themen irgendwie stecken kann und wie viel Perspektiven es auch darauf gibt, wie viel, also finde ich immer wieder beeindruckend irgendwie. Und eigentlich eine relativ simple Frage, wie viele Hörer habt ihr pro Folge und wie hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten Jahren?
Es werden immer mehr.
Die ist überhaupt nicht simpel, die Frage übrigens.
Die Frage das ist eine ganz, der ganz kompliziert, mein Lieber, weil es nämlich nicht so einfach ist, von den verschiedenen Unternehmen, die Podcasts verbreiten, verlässliche Zahlen zu bekommen. Also von Spotify haben wir einigermaßen stabile Zahlen und wir haben gute Zahlen aus den Audiotheken von Deutschlandfunk und ARD. iTunes hat auch einigermaßen gute Zahlen uns geliefert, jedenfalls eine ganze Zeit lang. Bei Audible und anderen Dingen weiß ich es überhaupt nicht. Und wir haben eine gewisse Anzahl von Live-Hörern. Und das summiert sich pro Folge auf ungefähr 160.000 bis 170.000. Und das dürfte jetzt mit 200 multiplizieren, denn so viele Sendungen haben wir hier bisher gemacht. Also ungefähr 35 Millionen.
Kontakte.
Das sind jetzt natürlich Leute, die nicht alles durchhören. Und es sind auch keine 35 Millionen, das ist mir schon klar. Aber eine zweite Zahl ist für Experten, der ich da in diesem Fall nicht bin, zumindest mal sehr erstaunlich. Bei Spotify sind es 230.000 Abonnenten. Das wird mir gesagt, ist relativ viel. Und die Zahl wird größer. Das heißt, das merke ich daran, oder wir merken das daran, dass Universitäten anrufen und fragen, ob sie denn auch eine neue Chemiegeschichte irgendwie in einen Podcast kriegen können, ob ich nicht mal das erzählen könnte, wie das geht. Wir werden besucht, also nächste Woche kommt die Ludwig-Maximilians-Universität aus München zu uns, die in einem großen europäischen Forschungsprojekt, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ja, ich vergesse das auch teilweise. Die stehen dann irgendwie vor, Sie sind ja heute, genau. Nein, also die machen ein großes Forschungsprojekt und die wollen einfach auch wissen, die Frage aller Fragen, warum Podcast und warum nicht bababa. Und die kommen halt zu uns, weil die dort eine Mischung entdeckt haben zwischen Wissenschaft, einer einigermaßen erträglichen Alltagssprache und trotzdem relativ viel Inhalt. Ich kriege oft gesagt als Zuschriften, ich bin A viel zu schnell und B viel zu viel. Und dann sage ich, ja gut, ihr habt dann den Vorteil, ihr könnt das zweimal hören, ich kann es nur einmal sagen. Und wenn ich bei Holger den Print-Geschichtsunterricht mache, dann verlaufen wir uns ja auch ab und zu mal. Das kommt nämlich dann davon, wenn man das sozusagen mal laufen lässt und sagt, wir reden jetzt mal darüber, dann endet man manchmal ganz woanders. So, und wenn wir reden, dann ist das konzeptioniert, nicht geskriptet, also nicht aufgeschrieben, sondern so mit Stichworten, aber wir haben schon eine rote Linie. Offenbar ist es eine Mischung von allem, der eben zur rechten Zeit gewesen ist und der, das haben wir ja hier auch schon bei den Fragen teilweise gehört, und da sind wir wirklich eins mit euch. Wir sind genauso verzweifelt über manche Dinge wie ihr. Also ich stehe vor den Amerikanern heutzutage und weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Wie das alles da geschehen kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die wir eben dadurch ein bisschen erklären können. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute auf der Suche sind nach einfach Erklärungs- und Haltepunkten. Dass man vielleicht so eine Orientierung kriegt, wie man durch diese Zeit durchkommt und wie man sich irgendwie klar machen kann, dass die Welt nicht untergeht, nur weil der türkische Präsident jetzt was weiß ich wo einmarschiert oder dass eben der Herr Putin in Syrien rumschießt und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt endlos drüber reden. Sondern dass man das vielleicht erklären kann, dass man aber auch Auswege aufzeigen kann und sagen kann, könnten wir nicht vielleicht mal dieses oder jenes tun. Und dann kommt man vielleicht irgendwann zu einer gewissen, ich sag mal, Befreiung ist jetzt zu viel gesagt, aber dass man so ein bisschen so einen Haltepunkt findet und sagt, okay, so könnte es ungefähr sein. Und so kann man dann auch den Weg durch sein eigenes Leben so ein bisschen finden. Und da bin ich tatsächlich genauso auf der Suche wie ihr oder ihr, die hier sitzt. Es ist wirklich kompliziert. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich so
alt... Dazu gute Musik.
Ja, wenn ich mich zurückerinnere in das jugendhafte Alter, also so alt wie Holger heute ist, da war das Leben total easy. Ja, da gab es drei Parteien und da wusste ich genau, wer was ist. Heute ist das ein bisschen komplizierter, aber das ist eben tatsächlich, ist so. Und wir versuchen einfach mit so einer kleinen Machete durch diesen Dschungel zu schlagen. Und ab und zu treffen wir halt mal die richtige Pflanze, die da eigentlich nicht hingehört.
So, jetzt haben wir hier vorne noch eine Frage, die Hand habe ich den ganzen Abend schon gesehen, ja. Mehr oder weniger.
Wo denn? Da? Nee?
Hier. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal einen Strich ziehen. Es war eine sehr, sehr intensive Runde. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben, eine E-Mail schicken. Die darf Matthias dann immer beantworten. Also
danke,
sie kommen
dir jetzt
an. Für
diesen Hinweis, das ist sehr nett.
Ja, ne?
Ja, das mache ich gerne.
Absolut.
Ja.
Das weiß ich.
Ich habe das aber lieber, wenn ihr mich draußen einfach fragt.
Dafür stehen wir auch noch zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse noch, falls ihr schreiben wollt, ist mail@deutschlandfunknova.de. Ansonsten danken wir euch, dass ihr heute Abend da wart. Wir danken euch und Ihnen, dass Sie heute Abend da waren. Und wir wünschen euch eine gute Heimfahrt.
Deutschlandfunk Nova.